Letzten Sonntag nach dem Gottesdienst, da sagte mir unser Ingeborg, Johannes, war eine schwere Predigt über die Heiligkeit Gottes zu predigen, das ist nicht so einfach. Und ich musste ihr Recht geben, denn in der Tat hätte ich am liebsten auch ausgerufen wie Jesaja, um den es letzten Sonntag ging, wehe mir. Gott ist heilig. Und ich habe über seine Heiligkeit gesprochen. Aber ich bin nicht heilig. Und es ist in der Tat so, je reiner man das Wort Gottes versucht als Prediger zu verkündigen, umso mehr fühlt man, dass man in seinem eigenen Leben dem hohen Anspruch nicht genügt. Und dann möchte man am liebsten ausrufen, wehe mir. Und doch ist es wichtig, gerade über solche wichtigen Themen wie eben Eigenschaften Gottes immer wieder nachzudenken, auch über seine Heiligkeit nachzudenken und auch darüber zu predigen. Und ich möchte heute noch eine Predigt hinzufügen, die ich überschrieben habe, Heilig dem Herrn. Dieses Thema noch mal ein bisschen vertiefen. Und letzte Woche, da hat mich ein Wort aus dem Alten Testament ermutigt, wo es auch um dieses Thema geht. Es ist eins, das wir meistens schnell übergehen oder auch überlesen, wenn wir vielleicht in unserer stillen Zeit die Bibel lesen. Und doch glaube ich, dass jeder einzelne Vers der Bibel von Gott eingehaucht ist und in seinem Zusammenhang uns etwas zu sagen hat. Ich möchte in dieser Botschaft zunächst mal einige Verse aus dem zweiten Teil des zweiten Buches Mose lesen. Im ersten Teil des zweiten Buches Mose kennen wir recht gut. Da wird uns ja die Befreiung und dieser grandiose Auszug des Volkes Israels aus Ägypten beschrieben. Deshalb heißt das zweite Buch Mose auch Exodus. Und im Brennpunkt des ersten Teils der Geschichte steht also Gottes souveräne Macht, sein Erlösungsplan, den er ausführt. Gott offenbart seine Macht, indem er sein Volk aus der ägyptischen Sklaverei befreit. Und im zweiten Teil des Buches, also so ab Kapitel 19, wird uns dann beschrieben, wie Gott am Sinai seinem erlösten Volk einen Bund anbietet. Und auch diese Stelle kennen wir gut. Mose steigt auf den Berg Gottes und er empfängt das Gesetz bzw. die Ordnungen Gottes. Und wir könnten sagen, im Fokus der Kapitel 19 bis 24 steht eben Gottes Wesen und dann in den restlichen Kapiteln bis Kapitel 40 die Gegenwart Gottes. Ganz detailliert werden uns da die Bedingungen beschrieben, wie ein unheiliges Volk überhaupt mit einem heiligen Gott in Gemeinschaft treten kann. Und genau dieser Teil des Buches kann man vielleicht schnell überlesen oder kann auch langatmig werden und man ist versucht, über die ganzen Details, wie die Stiftshütte ausgestattet sein muss und wie die Priester sich zu kleiden haben und wie man sich eben verhalten muss, hinwegzulesen. Aber ich denke, auch durch diese für uns heute scheinbar nicht mehr so wichtigen Verse oder Details kann Gott uns etwas mitteilen. Und deshalb lasst uns aus 2. Mose 30 die Verse 22 bis 38 lesen. Die klingen so. Jahwe sagte zu Mose, nimm dir Balsamöle von bester Sorte, 6 Kilogramm, selbst ausgeflossene Myrrhe. Je 3 Kilogramm wohlriechenden Zimt, Würzrohr, ist wahrscheinlich das Mark, das aus den Wurzeln einer Schilfpflanze entnommen wird, dieses Würzrohr. Und Cassia, ein Öl, das aus der Rinde des Zimt-Cassim-Baums in Südchina gewonnen wurde. Wie es dem Gewicht des Heiligtums entspricht, dazu 3,5 Liter Olivenöl. Lass daraus ein wohlriechendes Salböl für heilige Salbungen hergestellt werden, wie es eben die Salbenmischer machen. Damit sollst du das Zelt der Gottesbegegnung und die Bundeslade salben, auch den Tisch mit seinen Gegenständen, den Leuchter mit allem, was dazu gehört, und den Räucheraltar, den Brandopferaltar mit allen Gegenständen, die dazugehören, und schließlich das Wasserbecken und sein Gestell. Dadurch wird alles mir geweiht und höchst heilig sein. Jeder Unbefugte, der etwas davon berührt, ist dem Heiligtum verfallen. Auch Aaron und seine Söhne selbst sollst du mit dem Öl salben, wenn du sie in den Priesterdienst einsetzt. Den Israeliten aber sollst du sagen, das ist ein Öl, das nur für mich bestimmt ist, und nur für die heilige Salbung gebraucht werden darf. Es darf nicht auf die Haut gewöhnlicher Menschen kommen. Ihr dürft auch nichts herstellen, was diesem Öl in seiner Zusammensetzung gleicht. Es ist heilig und ihr sollt es auch so achten. Wer eine solche Mischung herstellt oder etwas von dem Öl auf einen Unbefugten streicht, soll von der Gemeinschaft des Volkes beseitigt werden. Jahwe sagte zu Mose, nimm dir Duftstoffe zu gleichen Teilen. Sakte Tropfen. Wisst ihr, was das ist? Ich auch nicht. Aber es gibt ja viele schlaue Leute, die das genau erforschen. Wahrscheinlich auch ein wohlriechendes Harz. Räucherklaue, wird vermutet, dass es aus dem Gehäuse einer Meeresschneckenart hergestellt wird, das dann beim Verbrennen sehr stark riecht. Dann wohlriechendes Galbanum, weil Saft aus einem in Syrien heimischen Arzneikraut, und reines Weihrauchharz. Und lass daraus eine Mischung für das Räucheropfer herstellen, wie es Salbenmischer machen. Füge auch etwas Salz hinzu und verwende nur reine Stoffe. Zerstoße jeweils einen Teil davon zu Pulver und leg es vor die Bundeslade im Zelt der Gottesbegegnung, also dorthin, wo ich dir begegnen werde. Es soll euch als etwas Hochheiliges gelten. Ihr dürft nichts herstellen, was dieser Weihrauchmischung gleicht. Es soll euch als etwas Heiliges gelten, das Jahwe gehört. Wer es nachmacht, um daran zu riechen, soll von der Gemeinschaft des Volkes beseitigt werden. Wir haben also hier ein Bibelwort gelesen, das Gott dem Mose gibt. Und es geht hier um zwei ganz besondere Rezepte. Das eine betrifft die Zubereitung des Salböls, womit die Stiftshütte und alle Gegenstände darin, Bundeslade, Leuchter, Räucheraltar, Brandopferaltar, das Wasserbecken und sein Gestell, aber auch die Priester gesalbt wurden. Und das andere Rezept, es betrifft die Zutaten für die einzigartige Mischung von Weihrauch, der verwendet wurde am Räucheraltar. Nun lesen wir solche Texte in unserer Bibellese. Ich hoffe sehr, dass ihr ja die ganze Bibel lest, nicht nur so immer die Lieblingstexte, sondern auch mal die ganze Bibel. Und man liest dann so einen Text und man ist so zuerst versucht zu denken, naja, wir leben ja heute in der Zeit des Neuen Testaments. Wir haben keine Stiftshütte mehr, wir haben keinen Tempel und auch keinen Räucheraltar mehr. Also kann ich diese Verse jetzt mal überspringen. Nun, ich bin der Meinung, dass es gut ist, auch über solche Bibelabschnitte mal nachzudenken und sie auf uns wirken zu lassen. Deshalb habe ich auch diesen ganz langen Text hier mit diesen schwierigen Wörtern gelesen. Und es ist gut, wenn wir auch über so einem Bibelabschnitt beten und auch Gott bitten, Herr, was willst du mir auch durch solch ein alttestamentliches Bibelwort sagen? Denn es heißt doch in deinem Wort, dass alle Schrift von dir eingegeben ist und sie ist nützlich zur Lehre und zur Überführung und zur Zurechtweisung und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Nun, was meint ihr, als wir diesen Text hier gelesen haben? Ich laut vorgelesen, ihr mitgelesen. Was denkt ihr, was ist der Schlüsselbegriff, das Schlüsselwort? Ein Schlüsselwort ist ja ein Wort, das immer wieder mal vorkommt. Das ist eigentlich einfach. Es ist das Wort heilig. Ist ja auch im Thema angekündigt, also das war einfach zu raten. Es ist das Wort heilig, geheiligt, hochheilig. Wenn etwas in diesen 17 Versen, die wir gelesen haben, eindeutig zum Ausdruck kommt, dann ist es zunächst mal diese furchterregende Botschaft, wir haben es mit einem heiligen Gott zu tun. Jahwe, der Gott, der Mose die Gesetzestafeln auf dem Sinai gab. Der Gott, der diese detaillierte Anweisungen und Rezepte Mose erteilte. Der Gott, der einen Bund mit seinem Volk Israel schloss und der in ihrer Mitte in einem Zelt wohnen wollte. Er ist ein heiliger Gott. Davon haben wir auch letzten Sonntag in der Predigt gehört, als wir über diesen monumentalen Text Jesaja 6, 1 bis 8 hier nachgedacht haben. Und meine Lieben, ich möchte das nochmal sagen und da auch anknüpfen an letzten Sonntag. Ich glaube, wir können mit unserem menschlichen Verstand uns kaum ein adäquates Bild über Gottes Heiligkeit machen. Tozer, er beschreibt das so in einem seiner Bücher in dem Buch Gottes Wesen, dass wir den wahren Sinn göttliche Heiligkeit nicht erfassen, indem wir einfach an etwas oder jemand sehr reinen denken und dann diese Vorstellung im höchsten Maße veredeln. Gottes Heiligkeit ist keine unendliche Verbesserung des Besten, das wir kennen. Uns ist etwas der göttlichen Heiligkeit Ähnliches gar nicht bekannt. Sie ist etwas ganz Besonderes, einzigartig, unnahbar, unbegreiflich, unerreichbar. Der natürliche Mensch ist blind dafür. Er fürchtet vielleicht Gottes Macht und bestaunt seine Weisheit, doch seine Heiligkeit kann er sich nicht einmal vorstellen. Mit anderen Worten gesagt, das Wort heilig, das ist für uns Menschen einfach in einem gewissen Sinne ein Fremdwort. Es ist nicht ein Wort, das man schnell mit einer Kurzdefinition aus einem Wörterbuch oder einem Lexikon so lapidar erklären kann. Uns fällt oft das Wort Reinheit als Symbol ein oder als Synonym ein, Entschuldigung, wenn wir den Begriff heilig hören. Das ist nicht falsch, denn die Bibel benutzt das Wort heilig auch auf diese Weise, aber der Gedanke der Reinheit oder auch der moralischen Vollkommenheit ist bestenfalls eine zweitrangige Bedeutung des Wortes heilig. Als die Seraphim in der Vision Jesajas anfingen zu singen, heilig, heilig, heilig ist der Herr, da brachten sie weit mehr zum Ausdruck, als nur zu sagen, ja, Gott ist dreimal Reinheit. Das Wort heilig, das habe ich letzten Sonntag auch in der Predigt einfach von seiner etymologischen Bedeutung her erwähnt, was es bedeutet. Es heißt abgesondert. Es beschreibt etwas, was abgesondert, abgetrennt ist zu einem besonderen Zweck. Und das, was abgetrennt wurde, das Abgetrennte sozusagen, das wird zu etwas Besonderem, zu etwas, was aus dem Rest herausragt. Wenn also die Bibel Gott als heilig bezeichnet, dann bedeutet das vor allem, dass er über unserem Erfahrungsbereich steht. Er ist viel höher als wir, viel, viel höher als wir. Er ist ein Gott, so beschreibt ihn uns sein Wort, so hat er sich offenbart, bestehend aus drei Personen, die in einer vollkommenen, herrlichen, harmonischen Liebesbeziehung stehen. Wie der Vater, Sohn und Heilige Geist in ihrem Gottsein, in einer ewigen, vollkommenen Beziehung und Einheit existieren, das ist Heiligkeit. Es ist eine Liebesgemeinschaft von drei Personen, die unendlich höher steht als alles, was wir uns vorstellen können. Wir können die Trinität, diese innige Beziehung der drei göttlichen Personen, die doch ein Gott sind, mit unserem Verstand nicht begreifen. Außerdem, wenn wir das Thema Heiligkeit Gottes in der Bibel gründlich untersuchen, da werden wir, das sagte ich auch letzten Sonntag in der Predigt, zu dem Schluss kommen, dass Heiligkeit auch ein Synonym für Göttlichkeit ist. Was dann eben auch bedeutet, dass alle Eigenschaften Gottes, alles, was wir Gott zuschreiben, seine Liebe, seine Gerechtigkeit, seine Barmherzigkeit, seine Treue, die müssen wir als heilig ansehen. Die Bibel lehrt eindeutig, Gottes Heiligkeit ist absolut. Sie kennt keine Abstufungen. Gott ist so viel höher, so sehr anders als wir, dass er uns in einem gewissen Sinne völlig fremd ist. Heilig sein bedeutet also anders zu sein, auf eine ganz spezielle Weise. Übrigens, diese grundsätzliche Bedeutung des Wortes heilig die leuchtet jetzt hervor in diesen Versen, die wir gelesen haben, über das Salböl und den Weihrauch. Das ist das gleiche Wort. Das Wort heilig oder in unserem Text hier einmal sogar als hochheilig erwähnt, das wird jetzt nicht nur für Gott gebraucht, sondern wird auch vielen anderen Dingen beigeordnet. Das finde ich sehr, sehr interessant. Und das hat mich letzte Woche nicht nur erneut ins Staunen gebracht, sondern auch irgendwo ermutigt. Und in welchem Sinne es mich ermutigt hat, werde ich gleich noch in dieser Predigt verraten. Aber zunächst mal, ist das nicht erstaunlich? Diese Zutaten für die Zubereitung des Salböls und des Weihrauchs, die waren doch an sich nichts Besonderes. Ich weiß es nicht. Vielleicht kannten sogar die Hausfrauen diese Zutaten. Sie, auf jeden Fall wussten sie, was Balsamöl ist und Myrrhe und Zimt und Würzrohr und wie, sie wussten, wie Cassia riecht. Vielleicht hatten sie manche dieser Gewürze sogar in ihrem Küchenschrank, wer weiß. An sich waren solche Zutaten nichts Besonderes. Und doch durfte niemand für sich und seine Haut eine solche Mischung oder so ein Öl zusammenmischen oder sich eine solche Weihrauchmischung erstellen, nur um daran zu schnüffeln, weil es so gut duftete. Und das als Parfüm verwenden. Wer das tat, der wurde aus dem Volk ausgerottet. Was so viel bedeutet, dass er entweder verbannt oder mit dem Tode bestraft wurde. Das ist also das Furchterregende an der Botschaft, die wir hier in diesen Versen vernehmen. Warnlichter gehen an. Vorsicht! Wir haben es mit einem heiligen Gott zu tun. Nun, was machte diese Rezepte so heilig? Was machte dieses Salböl und diesen Weihrauch heilig? Offensichtlich waren sie nicht in sich heilig. Sie hatten keine moralische, ethische Qualität. Was machte sie denn heilig? Nun, diese Dinge, die als heilig hier bezeichnet werden, die wurden beiseite gesetzt für Gott. Sie wurden von dem Rest getrennt. Sie wurden geweiht. Sie wurden getrennt von den übrigen Dingen und bereitgestellt zum Dienst des Herrn. Damit dieses Öl und dieser Weihrauch heilig sind, mussten sie also von Gott geweiht oder geheiligt werden, denn einzig und allein Gott ist heilig in sich selbst. Und nur Gott kann etwas heiligen. Nur Gott kann etwas anrühren und aus dem Allgemeinen herausnehmen, beiseite setzen für etwas Besonderes. Unser Text macht deutlich, dass die Dinge, die geheiligt wurden, einen besonderen Charakter hatten und dass sie von dem allgemeinen Gebrauch ausgenommen wurden. Sie waren heilig, ja sogar hochheilig. Nun möchte ich mal eine nicht rhetorische Frage stellen. Das heißt, ihr dürft sogar antworten. Wir haben jetzt über dieses Wort heilig miteinander nachgedacht. Welches bekannte Bibelwort, das im Alten Testament und im Neuen Testament vorkommt, fällt euch in diesem Zusammenhang ein? Genau. Das ist eine Aufforderung, die Gott an Israel richtet und später auch an die Gemeinde. Und die lautet, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Interessanter Gedanke. Gehen wir mal von dieser Stelle aus. Das ist ja ein Imperativ. Es ist eine Aufforderung. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass Gott nicht sagt, seid heilig, wie ich heilig bin? Wenn das Gott so gesagt hätte, dann würde das bedeuten, dass er von uns in dieser Zeit absolute Heiligkeit verlangt. Aber absolute Heiligkeit bzw. Göttlichkeit besitzt nur er allein. Und doch will er offensichtlich, dass wir als seine Geschöpfe geheiligt werden. Dass wir als seine Menschen etwas von seiner Heiligkeit, von dieser absoluten Heiligkeit widerspiegeln. Ihr sollt heilig sein, abgesondert sein zu einem bestimmten Zweck, anders sein. Denn ich bin heilig. Kann jemand von uns hier heute Morgen sagen, nun diese letzte Woche, da bin ich dieser Aufforderung, diesem Anspruch absolut gerecht geworden. Denken wir doch mal nach ein bisschen so über, reflektieren wir mal über unsere letzte Woche. Wie viele unserer Gedanken und Taten waren vielleicht vom Selbstschutz und von unserer Ich-Bezogenheit, von unserem Egoismus motiviert? Wie oft haben wir uns vielleicht geärgert über unsere Kinder oder über unseren Ehepartner oder Partnerin oder über unseren Kollegen im Büro oder an der Werkbank oder über unseren Nachbarn oder über sonst jemanden, der durch sein Handeln oder durch seine Entscheidung oder durch seine Worte oder durch seine Unpünktlichkeit unsere Ziele blockierte und unsere Vorstellungen herausforderte. Und letzten Sonntag, da ging es ja auch um diese Jakobusstelle. Es ging um den Gebrauch unserer Zunge. Wie sind wir mit unserer Zunge, mit unseren Worten diese Woche umgegangen? Ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, dann kann keiner von uns selbstbewusst behaupten, ich bin heilig. Wenn wir auf einer Skala von 1 bis 10 unseren Heiligungsgrad einordnen müssten, dann glaube ich, würden unsere Zahlen eher im unteren Bereich sein, oder? Da ist jemand hier, der wirklich sagen kann, also ich würde mir auf jeden Fall bei 9 einordnen. 10 ist das Höchste. Ich stehe auf 9. Und dann sagt uns die Schrift im Neuen Testament, dass wir dem Frieden mit jedermann und der Heiligung nachjagen sollen und niemand den Herrn sehen wird. Was sollen wir mit diesem Dilemma machen, in dem wir uns befinden? Einerseits sind wir dazu berufen, heilig zu sein. Andererseits wissen wir, wenn wir nur die letzte Woche überdenken, dass wir nicht so gelebt, nicht so Beziehungen gepflegt haben, wie Gott das will. Wir wissen genau, dass wir immer noch sündigen. Nun, der Abschnitt hier, den wir anfangs aus Exodus 30 gelesen haben, enthält einen Hinweis, wie diese Spannung gelöst werden kann. Beim Lesen und Nachdenken über dieses Wort, da ist mir etwas sehr Ermutigendes hier aufgefallen. Und darin liegt die frohmachende Botschaft. Offensichtlich hat Gott, der absolut heilig ist, der transzendent ist, der höher steht als das Universum, ganz einfache Dinge wie eine Ölmischung und eine Weihrauchmischung zu etwas Besonnen, zu etwas Heiligem erklärt. Auf die gleiche Art und Weise, und das ist die frohmachende Botschaft, hat er einfache Menschen wie dich und mich herausgenommen aus dieser Welt. Und in Jesus Christus und das, was Jesus Christus getan hat, sein Erlösungswerk, durch Jesus uns als heilig erklärt. Gleich im 31. Kapitel in 2. Mose lesen wir in Vers 13, daran, dass ihr also meine Sabbate haltet, dass ihr euch Zeit nehmt, einmal in der Woche und ganz bewusst Gemeinschaft mit mir pflegt, mich anbetet, mich wertschätzt, euch an mir erfreut. Daran soll man erkennen, dass ich Jahwe bin, der euch heiligt. Ich glaube, da wird klar, aus unserer eigenen Anstrengung, aus unserem Fleisch heraus, das nichts nützt, wie Paulus sagt, durch unsere eigene Kraft können wir nicht heilig sein. Und vielleicht ist diese Aussage Gottes, seid heilig, denn ich bin heilig, nicht nur eine Aufforderung, sondern in einem gewissen Sinne auch eine Deklaration. Gott hat uns aus dieser Welt, er hat uns für sich herausgenommen. Er hat uns für sich abgesondert und zur Reinheit berufen, nicht weil wir von uns aus gut oder etwas Besseres wären, sagt er übrigens auch über das Volk Israel, das er erwählt und herausgerufen hatte. Niemals! Liegt etwas an unseren Leistungen und an unserer Wertigkeit in sich, dass wir herausgenommen, herausberufen wurden. Es ist allein seine Gnade, dass wir heute als erlöste Menschen Heilige genannt werden. Genau so wie Gott das Salböl und den Weihrauch für heilig erklärte, so hat er auch uns in und durch Christus geheiligt. Und ich möchte diese Aussage noch mit einem Bibelvers aus Hebräer 2 untermauern. Da schreibt der Schreiber, in Gott hat ja alles nicht nur sein, das sind wunderbare Verse. Lasst das mal auf euch wirken. In Gott hat ja alles nicht nur seinen Ursprung, sondern auch sein Ziel und er will viele als seine Söhne und Töchter an seiner Herrlichkeit teilhaben lassen. Aber um diesen Plan zu verwirklichen, war es notwendig, den Wegbereiter ihrer Rettung, Christus ist das, Jesus Christus, durch Leiden und Sterben vollkommen zu machen. Er, der sie heiligt und sie, Die von ihm geheiligt werden, haben nämlich alle denselben Vater. Aus diesem Grund schämt sich Jesus auch nicht, sie als seine Geschwister zu bezeichnen. Weil Gott uns an seiner Herrlichkeit, an seiner Heiligkeit teilhaben lassen will, hat er uns in Jesus erwählt und erlöst. Und es ist Jesus, der uns heiligt. Durch ihn allein können wir zu Gott Vater sagen. Sollte uns das nicht zur Dankbarkeit und zur Ehrfurcht bringen und damit erfüllen? Wir dürfen zu Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus, auch Vater sagen. Und wie dieser Vers es hier so beeindruckend ausdrückt, durch Jesus selbst, der Sohn Gottes, die zweite Person der Gottheit, schämt sich nicht, uns als seine Geschwister zu bezeichnen. Das ist die grandiose Botschaft des neuen Bundes, meine Lieben. In und durch Jesus Christus gehören wir jetzt schon zur Familie Gottes. Und der Vater sieht uns in Christus als heilig an, auch wenn wir eigentlich alle hier noch in einem Heiligungsprozess befinden. In diesem Prozess, in dem uns der Heilige Geist von innen nach außen verändert, damit wir Jesus ähnlicher werden. Der Heilige Geist, er nennt uns Christen im Neuen Testament Heilige, nicht weil wir jetzt alle einen Heiligenschein haben und so durch diese Welt laufen, sondern weil die Heiligkeit des Herrn Jesus uns zugerechnet wurde, uns gut geschrieben wurde. Als wir uns bekehrt haben und eine Wiedergeburt erlebt haben, liebe Geschwister, da wurden nicht nur unsere Sünden vergeben, sondern wir haben auch eine neue heilige Natur, eine neue Identität bekommen, weil Jesus in unser Leben kam. Und so bedeutet Heiligung im Grunde nichts Geringeres, als dass die Heiligkeit Jesu zu meiner Heiligkeit wird und sich in meinem Leben durch die Entscheidungen, die ich treffe. Und ich denke, vor allem auch durch die Art und Weise, wie ich letztlich liebe, zeigt. Und wenn Petrus uns in seinem ersten Brief auffordert, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig, dann wird er uns ermutigen, genau das freizusetzen, das auszuleben, was wir eigentlich durch unsere Berufung in unserer Stellung schon sind. Das ist das Geheimnis des christlichen Lebens. Wir werden, was wir sind. Weil wir in unserer Stellung vor Gott schon heilig sind, wollen wir jetzt durch unseren Lebensstil, der anders ist, der abgesondert ist von allem Bösen, das vom Heiligen Geist geführt und geleitet wird, genau uns diesem Veränderungsprozess hingeben. Wir haben heute keine Stiftshütte, keinen Tempel mehr, wo geheiligtes Salböl und Weihrauch eine wichtige Rolle spielen. Und wer sich mit dem Alten Testament tiefgründig beschäftigt, der wird erkennen, dass die Opfer im Tempel und alle damit verbundenen Rituale im Grunde alle Schattenbilder wichtige Symbole waren, die auf das eine große Opfer hinwiesen, das am Kreuz geschehen sollte. Der Hebräerbrief auf einzigartige Weise erklärt genau diese Wahrheit. Und doch gibt es auch heute einen Tempel, in dem Gott wohnt. Den Korinthern schreibt der Paulus in seinem ersten Brief, 1. Korinther 3, Vers 16, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Ihr lieben Korinther, der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Deshalb achtet doch darauf, wie ihr miteinander umgeht. Lasst es nicht zu, dass Eifersucht und Streit und Selbstsucht und Parteiungen und euer Gabenegoismus, eure Gemeinschaft, eure Beziehungen zerstören. Ihr habt den Heiligen Geist und er gibt euch die Kraft und ist die Kraft, ein heiliges, ein für Gott abgesondertes Leben zu führen. Ich kann mich nicht genug erfreuen an diesen Wahrheiten des neuen Bundes. Wenn wir unser Leben Jesus Christus anvertraut haben, dann wohnt der Vater und der Sohn durch den Heiligen Geist in uns. Und das bedeutet nicht weniger, als dass der Heilige Geist, dieser Geist, der im Grunde die personifizierte Freude ist, die der Vater und der Sohn aneinander haben, dieser Geist, der die personifizierte Liebe ist zwischen Vater und Sohn, dieser Geist, der im Grunde in sich all das verbirgt, wie der Vater und der Sohn seit Ewigkeiten in Beziehung leben. Dieser Geist lebt jetzt in uns. So sagt es die Bibel. Und manchmal denkt man, was für eine Wahrheit. Man kann es kaum fassen. Wenn Gott uns als heilig ansieht, dann heißt das nichts weniger, als wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist die Fähigkeit haben, gute Entscheidungen zu treffen und Beziehungen zu pflegen und zu leben in unseren Familien, in unserer Gemeinde, am Arbeitsplatz, in der Schule, an der Uni, auf dem Sportplatz, beim Einkaufen. Entscheidungen, die Gott ehren, weil sie eben etwas von seinem Wesen widerspiegeln. Liebe Geschwister, der Heilige Geist weiß, was Heiligkeit ist und er arbeitet an uns, um in uns die Heiligkeit des Herrn Jesus immer mehr hervorzubringen. Und je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr komme ich zu dieser Überzeugung, dass diese Heiligkeit am meisten auch in der Art und Weise, wie wir Beziehungen leben, zum Ausdruck kommt. Zunächst mal, wie wir mit Gott unsere Beziehung leben. Und dann aber auch, wie wir miteinander umgehen, wie wir uns lieben, wie wir uns tragen, wie wir einander helfen, wie wir einander schätzen und respektieren und wie wir uns auch aneinander erfreuen. Und deshalb das Thema unserer Freizeit nächstes Wochenende: starke Beziehungen in schwierigen Zeiten. Heilig. Geweiht für Gott, abgesondert zu leben, heißt eigentlich, dass diese Art und Weise, wie wir Beziehungen leben, sich grundsätzlich unterscheidet von der Art, wie die Welt Beziehung versteht und wie auch unser Fleisch uns immer wieder drängt, Beziehung zu leben. Was haben wir doch für einen wunderbaren, herrlichen Gott. Er hat uns unheilige, rebellische, selbstsüchtige Menschen in und durch Jesus Christus erlöst und uns die Heiligkeit und Gerechtigkeit seines Sohnes jetzt so schon zugeschrieben. Und dann hat er uns mit seinem Heiligen Geist gesalbt, als wir gläubig wurden, damit wir durch diesen Geist verändert und umgeformt werden in das Bild Christi. Und ich lade uns jetzt ein, dass wir jetzt nochmal voller Dankbarkeit und Ehrfurcht, aber auch voller Freude unseren dreimal heiligen, dreieinen Gott anbeten. Staunen wir darüber, wie er in der Geschichte, auch in seiner Heilsgeschichte gewirkt hat, wie er seinen Erlösungsplan ausführt, wie er durch seinen Sohn uns erlöst hat und uns geheiligt hat und wie er durch seinen Heiligen Geist auch jetzt in der Zeit, in der Gegenwart uns heiligt. Und da freuen wir uns an dem, wer Gott ist und wie er in unserem Leben wirkt und dass wir jetzt schon an seiner Heiligkeit teilhaben können. Amen.